zu Trashologin, dem Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf Trash-TV werfen. Wir sind Risa, Franzi und Dina, wir sind Psychologin und jede Woche sprechen zwei von uns über Trash-TV. Wir glauben nicht, dass Trash-TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern dass wir durch die Formate mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin auch Psychologin, arbeite in der Forschung und schreibe dabei ein Buch.
Heute reden wir über die 8. Folge von Temptation Island.
Let's go! Dina.
Unsere Freitags-Temptation Island-Folge ist ja die schnelle Folge. Und weil es die schnelle Folge ist, geht's jetzt richtig rasant direkt los. Wir skippen alle Orga. Wir starten direkt rein in Abgefragt, der Kategorie, in der wir unsere ZuhörerInnenfrage von der Woche davor mit dir und den Zuhörerinnen besprechen und gucken, ob ihr schätzen könnt, was die Leute abgestimmt haben. Und Franzi, ich glaube, dir ist es gar nicht aufgefallen, aber in der letzten Folge haben wir gar keine Frage gestellt.
Aber geil, dass wir trotzdem mit der Kategorie starten, Dina.
Klar, das muss doch hier alles seine Ordnung haben. Und außerdem haben wir einfach einen hervorragenden Backup-Plan. Denn obwohl wir in der letzten Folge keine Frage gefragt haben, hatten wir eine Special-Folge zum Thema übergriffiges Verhalten im Reality-TV. Hashtag MeTooReality-TV. Und da haben wir eine Frage gestellt und die haben wir noch überhaupt nicht nachbesprochen. Und ich finde, das könnten wir jetzt mal machen. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, es ist wahrscheinlich unsere düsterste Folge, kann man das so sagen?
Ja, düster vielleicht schon, aber ich glaube, man kann auch echt was lernen, womit man sich beschäftigen sollte.
Das denke ich auch. Ich würde sagen, es ist unsere düsterste Folge, aber wahrscheinlich auch die wichtigste Folge.
Gehe ich mit.
Wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann hört die unbedingt. Ich fasse nochmal kurz für euch zusammen. Und zwar waren wir ein kleiner Teil von der SWR-Doku. Und in der gleichen Doku, in der wir auch waren, gab es auch eine Teilnehmerin von einer Reality-TV-Show, die den Vorwurf erhoben hat, dass jemand sich ihr gegenüber übergriffig verhalten hat während der Produktion einer Reality-TV-Show. Und wir haben anhand dieser Situation sind wir so einige Steps durchgegangen und Fragen, die oft aufkommen, wenn man über übergriffiges Verhalten am Arbeitsplatz spricht und auch in allen Kontexten, in denen so eine Machtimbalance herrscht. Also, wie oft passiert sowas? Wer wird zum Täter? Wer wird zum Opfer? Wieso hat sie ihn nicht angezeigt? Wieso sagt sie es erst jetzt? Und was könnte ein Sender oder eine Produktion oder generell ein Unternehmen tun in so einem Fall, um damit umzugehen und um sowas auch zu verhindern? Und auf jeden Fall haben wir euch unter der Frage gefragt, ob ihr auch schon mal übergriffiges Verhalten am Arbeitsplatz erlebt habt. Und Franzi, du kannst ja mal sagen, du und die Zuhörerinnen, ihr könnt ja mal mitraten. Wir hatten 5 verschiedene Kategorien. Lass uns erstmal zusammenfassen. Was glaubst du, wie viele unserer HörerInnen, die abgestimmt haben? Es waren 228. Wie viele von denen haben angegeben, dass sie schon mal sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz erlebt haben?
Also, ich würde sagen, die Zahl müsste irgendwo zwischen 60% und 80% liegen. Sagen wir 70%.
Knapp darunter. Tatsächlich sind es 56%.
Ja, das passt. Das ist auch ungefähr so, was man in der psychologischen Literatur findet, wie hoch die Prävalenz ist. Ist schon hoch, oder?
Das ist auf jeden Fall viel, viel zu hoch. Das ist ja mehr als jede zweite.
Und weißt du, was krass ist, Dina? Wenn man das die Leute fragt und nur danach fragt, nach den letzten 12 Monaten, ist die Prävalenz auch schon so hoch.
Ich finde, die Zahlen, die zeigen auch nochmal ganz klar, dass obwohl wir eigentlich in so einer vermeintlich modernen Welt leben und in so einer Welt, wo, glaube ich, auf den ersten Blick viele Leute denken, Gleichberechtigung, gleiche Chancen, haben wir ja alles schon erreicht, dass wir noch lange nicht so weit sind und dass noch richtig viel zu tun ist.
Boah, das finde ich auch.
Franzi, das war der düstere Teil dieser Folge. Ich weiß nicht genau, wie wir jetzt zum Rest der Folge finden, denn der Rest der Folge, ich würde sagen, da wird es wieder ein bisschen leichter. Wir haben nämlich, glaube ich, heute richtig leichte Themen dabei. Ich hatte eigentlich auch eine Studie im Gepäck, die auch wieder ganz schön düster ist. Die habe ich mir für nächste Woche aufgespart. Und für heute habe ich wieder was richtig leicht zu verdauendes. Und auch was ganz Romantisches.
Ich finde, das ist die Kunst vom Podcast-Making, dass man die Düsternis so ein bisschen auch in leichten Portionen verpackt. Finde ich geil.
Ja, an den Überleitungen müssen wir aber nochmal arbeiten. Franzi, ich würde sagen, wir kommen damit zur Main-Plot-Summary. Bitte gib uns eine Zusammenfassung von Temptation Island, Folge 8.
Okay, Lina. Was passiert? Der Josh gibt Lisa eine exklusive Führung durch ein Audioporno, während Mo und Sandra es sich weiterhin ganz gemütlich auf der Couch machen. Die Vivian stolpert über die Kuschel-Session und ist geschockt. Und der Phil, der erzählt ganz stolz von seiner Eichelmütze, was die Laura total peinlich findet und ihm ein Ego-Problem diagnostiziert. Marie und Tammo sind nach wie vor das süßeste Paar, was Temptation Island je gesehen hat. Und natürlich kann der Josh nicht widerstehen und reibt sich noch ein bisschen an ein paar Verführerinnen.
Franzi, ich liebe doch wieder alles daran. Ich habe mir aus der Folge 3 Sachen rausgepickt, über die ich mit dir unbedingt sprechen muss. Nummer 1. Natürlich das Lagerfeuer. Einmal das Lagerfeuer von Vivian und das Lagerfeuer von der Nasrin. Was sind deine Gedanken zu Vivian? Ich denke mir nämlich einerseits, ja, das ist gar nicht verkehrt, denn du hast natürlich die vorherigen Staffeln Temptation Island nicht gesehen, ne? Aber da ist das schon öfter passiert, dass sie die Bilder, also dass ich aus der ZuschauerInnenperspektive das Gefühl hatte, die haben die Bilder aber auch besonders fies zusammengeschnitten. Ich würde mir wünschen, dass die Person wartet, bis sie wieder zu Hause ist und die ganzen Folgen sehen kann. Und ich frage mich bei der Vivian, ob die das irgendwie im Hinterkopf hat, dass es einfach nur ganz blöd vom Mo zusammengeschnitten wird oder ob die es einfach nicht glauben will. Und ich weiß es nicht.
Ja, also ich habe eher den Eindruck, dass sie es nicht glauben will, einfach weil sie ja so viel Evidenz jetzt auch schon für seine Betrügereien hat und die halt auch die ganze Zeit ignoriert. Also ob das jetzt war, dass sie schon vor Temptation überhaupt da Gerüchte gehört hat, ob das war, dass er monatelang, nächtelang weg war, ohne dass sie genau wusste, was er da treibt. Ob das jetzt in Temptation war, wo ziemlich bald klar ist, dass er da schon was mit der einen Verführerin hatte. Auch während der Beziehung, sie sagt das ganz klar. Ich finde, die Vivian zeigt uns immer wieder, dass sie einfach da so ein bisschen die Augen verschließen will. Und ich muss sagen, Lina, ich sage das mit so viel Wertschätzung, wie ich kann, aber ich bin wütend auf die Vivian. Die macht mich inzwischen wütend und ich finde das auch nicht okay von mir, weil die ist wahrscheinlich einfach, weiß ich nicht, fällt ihr das schwer, dafür sich einzustehen und alles. Vielleicht fühle ich auch stellvertretend für sie ihre Wut. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich gucke die an und ich denke mir, Vivian, steh auf. Es ist jetzt vorbei. Du musst jetzt wach werden. Also ich gucke das hier immer mit meiner Freundin und es ist einfach, es macht mich so wütend, Lina.
Franzi, du bist genau die Freundin, die Menschen brauchen, die einem einen Arschtritt gibt, wenn man sich schon wieder auf dieselbe Person zum 5. Mal eingelassen hat.
Ohne Scheiß, ich bin das. Es ist wirklich, ich bin so sauer und ich kann es nicht mehr tragen. Und ich will auch die Vivian schütteln. Ich will die schütteln. Weil ich kann das nicht mehr.
Verstehe ich absolut. Hast du bei der Nasrin ein ähnliches Gefühl?
Die Nasrin will ich anders schütteln. Aber nee, tatsächlich geht's mir da anders. Weil ich das Gefühl habe, die guckt schon hin und die verarbeitet. Auch wenn die vielleicht dem so ein paar Sachen jetzt gerade noch denkt, durchgehen zu lassen zu wollen. Wo ich denke, da könnte sie schon auch ein bisschen strenger sein. Aber ich glaube, das braucht ja auch einfach alles ein bisschen, bis man das so verarbeitet hat. Und ich glaube schon, dass die da, wenn die mit dem redet, dass sie da schon auch auf den Tisch haut und ihm da klar eine Ansage macht und dann halt mal gucken will, wie der reagiert. Also es geht mir da anders. Was denkst du?
Tatsächlich geht's mir da ähnlich. Ich habe bei der Nasrin tatsächlich da auch das Gefühl wie du, dass es in der arbeitet, dass sie es gerade fair arbeitet, aber nicht, dass sie so völlig die Augen verschließen will, so wie die Vivian. Was ich auch noch spannend fand, ist nämlich, was der Alvin ja zur Nasrin sagt nach dem Lagerfeuer. Dass wenn der Josh schon so go macht, wenn da Kameras sind, was macht er dann, wenn da keine Kameras sind? Und ich denke, da hat er einen sehr guten Punkt.
Hat er einen richtig guten Punkt und auch dieses nach Österreich ziehen und so. Also ich glaube wirklich, selbst wenn die Nasrin nehmen das jetzt noch nach Temptation verzeiht und alles, dann steht das nicht unter einem guten Stern, einfach weil diese Distanz dazu führen wird, dass das ständig auch mit den Erinnerungen an Temptation ungute Gefühle in der auslesen wird. Oder zumindest ist das ein krasses Beziehungsthema und die müssen gucken, wie sie damit umgehen. Also ich kann mir das irgendwie einfach nicht so gut vorstellen, dass die da so unbeschoren rausgehen.
Und um jetzt nochmal beim Josh zu bleiben. Wir hatten ja in den letzten Folgen, finde ich, schon auch viel Verständnis mit dem. Also ich finde vor allem dadurch, dass der zwischendurch immer wieder so wirklich süße Sachen gesagt hat. Man das Gefühl hatte, der liebt die Nasrin wirklich und der ist vielleicht einfach irgendwie zwischendurch ein bisschen weird. haben wir dem, glaube ich, sehr viel durchgehen lassen. Aber für mich ist diese Folge die Folge, wo es kippt.
Ja.
Und ich glaube, das liegt vor allem an diesem Sex-Talk. Denn ich finde das einfach überhaupt nicht in Ordnung. Ich finde, das überschreitet einfach jegliche Grenze und es geht einfach gar nicht klar. Denn es ist natürlich eine Sache, wenn er jetzt über seine sexuellen Vorlieben oder was er sich so denkt und vorstellt, wenn er darüber redet, kann er ja alles machen, sein Ding, muss er sich überlegen. Aber ich finde, dass er da ohne die Zustimmung von der Nasrin so wirklich intime Sexdetails teilt, das finde ich geht einfach überhaupt nicht.
Ich finde auch, es geht absolut gar nicht. Also für mich hätte das mehr noch die Grenze überschritten als das Tanzen. Ja, und ich finde das auch so ein bisschen, ich weiß nicht, also er unterstellt der ja auch einfach, dass die dann horny ist, der Verführerin. Also vielleicht hat die das vorher mal gesagt, aber also wie horny kann die denn sein? Also der nutzt die Situation auf jeden Fall sehr für sich dann.
Diese Situation, ich bin im Erdboden versunken. Ich fand es so unfassbar unangenehm, denn wir müssen natürlich mal mit den Verführerinnen sprechen. Ich weiß nicht, wie die das sehen. Ich kann natürlich nicht in die hineingucken. Aber ich würde das folgendermaßen interpretieren. Der Josh erzählt ja da irgendwie schon so eine Geschichte und sagt ja die ganze Zeit, die Lisa hätte Druck. Dann erzählt er diese Geschichte, es ist maximal cringe. Und die Lisa, ich glaube, es ist die Lisa oder eine andere, sagt zwischendurch, oh Gott, hör auf. Und der interpretiert das so, als ob er aufhören soll, weil sie das sonst viel geiler macht. Aber ich finde, es ist einfach offensichtlich, dass die das alle genauso unangenehm finden, aber sich denken so, okay, scheiße, wir sind hier die Verführerin und der macht maximal Go. Wir können jetzt nicht sagen, stopp, weil es unangenehm ist, sondern tun die so, als könnten die es nicht mehr aushalten sonst. Aber das kann mir doch keiner erzählen, dass die irgendwas daran toll fanden. Ich hatte das Gefühl, ich habe das so interpretiert, dass sie es auch einfach maximal unangenehm finden.
Ey, voll. Es ist auch so eine ganz cringe Stimmung, also ich finde es einfach ganz unangenehm. Ganz unangenehm.
Absolut. Und auch die Story von Josh.
Fand ich auch gar nicht geil. Darf ich das mal kurz sagen? Fand ich überhaupt nicht hot.
Franzi, ich habe mich da wirklich fremdgeschämt, ne? Aber damit der Josh nicht so ganz alleine ist mit seinen cringen Stories, habe ich mir gedacht, vielleicht erzähle ich dir auch so eine cringe Story, so eine cringe Gedankenreise. Also würde ich mal sagen, schließ die Augen. Los geht's. Ihr könnt alle mitmachen.
Und geil.
Stellt euch folgende Situation vor. Ihr seid ein bisschen angetrunken auf einer Party. Es ist wahrscheinlich eine Hausparty. Es ist irgendwie Sommer. Es gibt jemanden, den ihr ganz toll findet und es liegt so eine sexuelle Spannung in der Luft.
Kann ich einen Pool haben?
Es ist ein Pool auf jeden Fall da. Alles ist so ein bisschen wild. Ihr beide wisst, dass ihr euch ganz toll findet. Aber es ist noch 1% Zweifel da, weil es noch niemand so richtig ausgesprochen hat. Und dann machst du was, was für alle Außenstehenden Peinlichkeitslevel 1000 ist, aber für dich selbst in dem Moment das Nonplusultra. Du forderst die Person auf, in einem Star-Contest teilzunehmen. Wer kann der anderen Person länger in die Augen schauen? Und jetzt möchte ich, dass du es mir ehrlich sagst. Kannst du dich darin wiederfinden? Ist das schon mal passiert?
Ja, das ist schon mal passiert. Das war nicht gelabelt als Star-Kontext. Aber ja, ich habe Menschen schon unangenehm lange, wahrscheinlich für Außenstehende, in die Augen geguckt. Das stellt Nähe her, Lina. Und ich muss sagen, ich höre da so ein bisschen, dass du das crazy findest. Ich fand das super. Ich dachte so, Leute, ihr könnt euch doch jetzt ganz nahe kommen, einfach indem ihr euch ganz lange in die Augen guckt. Ich fand das irgendwie schön. Und seit die sich so anstarren, ne, habe ich auch das Gefühl, da entsteht eine richtige Bindung.
Franzi, nimmst mir schon alles vorweg. Ich muss erstmal dazu sagen, ja, ich finde es maximal peinlich, wie du schon richtig identifiziert hast. Aber ich bin auch schuldig. Ich habe auch schon Leute, die ich toll fand, betrunken zu so einem peinlichen Star-Contest aufgefordert. Aber Franzi, ich bin mir sicher oder ich hoffe einfach so sehr, dass die ZuhörerInnen sich auch in dieser cringen Erzählung wiederfinden und vielleicht beim Gucken der Folge extra zusammengezuckt haben, als sie das Verhalten bei Mo und Sandra gesehen haben, weil sie ihr eigenes 16-jähriges Ich erkannt haben.
Aber ich fand das total süß. Und wieso ist 16-jähriges Ich schlecht? Ich finde das super. Die haben da ja gar nicht jetzt gerade die Möglichkeiten, Dina. Das musst du dir auch überlegen. Das wäre ja jetzt einfach nur assi, wenn die jetzt wirklich ihrer Liebe so nachgehen würden. Aber das 16-jährige Ich nochmal ausleben, das geht eben gerade. Ich finde das eigentlich sogar recht romantisch.
Ich finde das auch eigentlich ein bisschen romantisch. Und es ist tatsächlich auch gar nicht so blöd. Denn wahrscheinlich haben viele von uns schon öfter als ihnen im Nachhinein Liebesleute, die sie toll fanden, lange in die Augen geschaut. Und die Frage ist ja, wieso machen wir das? Sind wir alle innerlich todespeinlich oder haben wir intuitiv verstanden, wie man Leute dazu bringt, sich in einen zu verlieben? Und ihr könnt euch natürlich sicher sein, die Psychologie hat das erforscht und ich habe ein wunderbares Paper gefunden von Emmeline Kruse und Kolleginnen und die haben sich genau mit der Frage beschäftigt, mit der Frage, was Augenkontakt und romantische Anziehung miteinander zu tun haben. Und erstmal zum Hintergrund, Augenkontakt hat tatsächlich total viel Potenzial. Denn er verstärkt Vertrauen in jemanden, symbolisiert Verbundenheit und macht Interaktionen auch effizienter. Und Augenkontakt wird tatsächlich in der Literatur als einer der relevantesten nonverbalen Hinweise auf romantische Zuneigung beschrieben. Also jemand, der dir in die Augen schaut, findet dich wahrscheinlich toll. Und außerdem findet man, dass wenn zwei Menschen sich gegenseitig toll finden, die auch mehr Augenkontakt haben. Und in dieser Studie haben Kruse und die Kollegin haben die wieder mal Speed-Dating als Design benutzt. Und die von euch, die auch schon unsere ISO One-Folgen gehört haben, die wissen, um zu untersuchen, wen Menschen toll finden, wie wir daten, wie wir uns verlieben, benutzen PsychologInnen andauernd so Speed-Dating-Kontexte, in denen halt Menschen eine oder mehrere Personen, die sie vorher nicht kennen, auf so kurze Dates geschickt werden. Und hier haben die es wieder gemacht. Und was sie finden, ist Folgendes. Viel Augenkontakt in diesen kurzen Dating-Situationen führte anscheinend zu mehr Self-Disclosure, also Menschen, die sich in die Augen schauen, geben dem anderen mehr intime Details über sich preis und weniger Augenkontakt führte dazu, dass Menschen sich mehr Fragen gestellt haben und mehr intime Fragen gestellt haben. Und da kann man sich ja fragen, woran liegt das? Und die ForscherInnen hier, die begründen das damit, dass Menschen generell, aber halt vor allem ja auch in so Dating-Kontexten, unbedingt Unsicherheit reduzieren wollen. Also die wollen wissen, woran bin ich, wie ist unsere Beziehung, findet die andere Person mich toll. Und wenn man sich tief in die Augen schaut, dann ist man anscheinend nicht mehr so unsicher. Dann weiß man, wir finden uns ganz, ganz toll. Und deswegen teilt man einerseits mehr über sich und gibt direkt mehr von sich preis, wenn man sich wohler fühlt. Und wenn man das nicht tut, wenn man sich nicht die ganze Zeit so tief in die Augen schaut, ist man anscheinend unsicher und fragt deswegen mehr Fragen, um diese Unsicherheit, findet die andere Person mich auch toll oder nicht, um die zu reduzieren. Und diese Ergebnisse, die decken sich tatsächlich auch mit anderen vorherigen Studien, die tatsächlich finden, dass egal ob schon bei existierenden Partnern oder bei Menschen, die sich vorher nie kannten, dass Menschen, die sich in die Augen schauen, die fühlen sich danach näher, die vertrauen sich mehr und die fühlen sich empathischer miteinander. Und es gibt auch so eine ganz bekannte Studie von einem Harvard-Psychologen und der hat gefunden, dass die Paare, die auch nach Jahren immer noch total verliebt ineinander sind, dass das anscheinend, dass die sich mehr in die Augen schauen als durchschnittliche Paare. Was können wir daraus schlussfolgern? Mo und Sandra zuzusehen ist zwar maximal unangenehm, zumindest für mich, für dich ja anscheinend nicht so sehr, aber für mich ist es maximal unangenehm, aber wie wir uns von außen dabei fühlen, die anzusehen, das ist ja eigentlich zweitrangig, denn was zählt, ist ja nur eins, dass es wirkt. Und anhand der Wissenschaft ist das, was Mo und Sandra da machen, einfach richtig, richtig schlau. Und wenn ihr auch schon mal Leuten zu so peinlichen Star-Contesten aufgefordert habt, dann war das vielleicht ein bisschen peinlich, aber mindestens genau so schlau.
Paulina, ich muss ein bisschen lachen und ich finde das so spannend, was du uns da mitgebracht hast. Ich danke dir dafür. Es ist nämlich tatsächlich so, dass ich da vor einiger Zeit mit einer Freundin drüber geredet habe, weil ich möchte auch, dass du das mal erlebst. Ich möchte, dass du nach Köln kommst und dass wir hier mal in die queere Bar gehen. Es ist ja so, dass unter queeren Frauen ist ja einfach nicht mehr so klar, wie man flirtet, wie das vielleicht so im heterosexuellen Kontext wäre. Also eigentlich ist es ganz klar, aber es ist halt nicht so stereotyp vorgegeben. Und es gibt tatsächlich eine Kategorie queere Frau und das sind die Starrer. Und das habe ich mit meiner Freundin besprochen, weil wir das so beobachtet haben, dass es einfach so eine gewisse Art queerer Frau ist, die sich einfach irgendwo in Ecke von diesen Bars stellt und alle anstarrt. Und ich sage dir das, wie das ist, Dina, das zieht. Ich habe das beobachtet. Das ist die Art zu flirten, das zieht. Die starren und irgendeine beißt an.
Das ist mir doch auch schon passiert.
Das ist dir auch schon passiert?
Habe ich geliebt.
Hervorragend.
Das
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Unser toller Partner diese Woche ist wieder Koro.
Koro ist der perfekte Online-Shop für alle, die gutes Essen und gute Snacks lieben. Weil bei Koro gibt es nicht nur gesunde Lebensmittel in Großpackungen, so wie Nüsse, Trockenfrüchte, Nussmus, Koch- und Backzutaten, sondern auch Non-Food-Artikel.
Und man könnte fast denken, dass wir euch in den letzten Wochen schon die ganzen Highlights von Koro erzählt haben. Das ist aber nicht so. Wir haben noch viel mehr im Programm. Und anlässlich der Adventszeit hat Koro einen absoluten Kracher. Und zwar den Adventkalender. Franzi hat mir den bestellt, der ist schon angekommen. Der steht schon hier auf meinem Schrank. Ich bin richtig euphorisch, denn darin gibt es 24 so kleine Probierpackungen, wo man sich das ganze Sortiment nochmal so durchprobieren kann und da auch voll viele neue Sachen entdecken kann. Ich sag euch mal, was da drauf steht. Kurzer Spoiler-Alert. Wenn ihr es nicht wissen wollt, dann skippt ein kleines bisschen vor. Da sind so deren verschiedenen Riegel drin, dass man sich da mal durchprobieren kann. Deren Bio-Pistazienschnitte, Energy Balls, oh mein Gott, fand sie auch das Pistazienmus. Mega krass, damit kann man zum Beispiel selber ein bisschen Dubai-Schokolade zu Hause machen. Nüsse und auch gefriergetrocknete Erdbeeren. Man kann sich mega geil durch diese ganzen Koro-Produkte einmal durchprobieren. Und Koro hat halt auch mega schnellen Versand. Ich glaube, das dauert so zwischen 1 bis 3 Werktage mit DHL. Das heißt, wenn ihr heute bestellt, dann kommt ihr auf jeden Fall noch vor Dezemberanfang an.
Ich finde vor allen Dingen diesen Adventskalender wirklich ein Highlight. Eine Freundin von mir hat mir den mal zum Geburtstag geschenkt. Und es war das perfekte Geburtstagsgeschenk, weil ich ja einfach im Dezember 24 Tage was davon hatte. Und das kann ich super empfehlen. Falls irgendwer Geburtstag hat und ihr noch nicht wisst, was ihr der Person schenken könnt, ist das eine klare Empfehlung. Ich habe mich riesig gefreut.
Und den Koro Adventskalender gibt es in 2 Varianten. Einmal die normale Variante und einmal die vegane Variante. Also da ist echt für jeden was dabei.
Du hast die normale Variante und ich die vegane, ne?
Also ihr wisst ja, wir lieben alles an Koro. Die Qualität, die Nachhaltigkeit und die Transparenz. Und wenn ihr Koro oder den Adventkalender auch ausprobieren wollt, dann haben wir einen Code für euch, mit dem ihr 5% Rabatt bekommt. Und zwar der Code TRASH. T-R-A-S-H. Alles groß geschrieben.
Damit geht's zurück zur Folge.
Es wirkt.
Das wirkt auch. Ich habe auf jeden Fall überlegt, wenn ich nochmal flirten will und nicht weiß wie, dann mache ich auch einfach die Starrer-Sache. Ich finde das klasse.
Franzi, bis dahin möchte ich unbedingt, dass wir folgende Frage beantwortet kriegen bis zum nächsten Mal. Denn ich fühle mich ganz verletzlich dabei, dass ich euch jetzt hier gebeichtet habe, dass ich schon Menschen, die ich toll fand, zu diesen peinlichen Star-Contests aufgefordert habe. Und deswegen möchte ich unbedingt, dass ihr mir bitte sagt, dass ich damit nicht alleine bin. Also gebt bitte unter dieser Folge an, ob ihr auch schon mal auf Partys angetrunken Menschen, die ihr toll fandet, zu einem Star-Contest herausgefordert habt.
So eine gute Frage hatten wir lange nicht mehr, Dina.
Noch nie, ne? So, und so wissenschaftlich war es auch noch nie. Vielleicht können wir daraus mal ein Paper machen.
Ich liebe das. Weißt du noch, als wir ein Paper zur Stigmatisierung der Periode geplant hatten?
Ja, das machen wir immer noch. Verrat nicht zu viel darüber. Das ist immer noch eine hervorragende Idee.
Boah, das wäre so geil geworden. Jetzt der Podcast erstmal dazwischen gekommen, aber wir machen das noch, oder?
Natürlich machen wir das noch. Okay, wir driften ab. Das war es. Wir müssen zurückfinden. Das war es für heute mit dem Tischen Island, würde ich sagen.
Wir freuen uns auf das nächste Mal. Und bis dahin, gebt uns
5 Sterne bei Spotify.
Aktiviert die Glocke.
Ihr könnt uns auch gerne bei Apple Podcasts zum Beispiel ein nettes Kommentar schreiben.
Bestellt überall mein Buch vor und erzählt all euren FreundInnen, dass sie auch mein Buch vorbestellen sollen.
Folgt uns unbedingt bei Instagram und TikTok.
Teilt unsere Beiträge.
Ich will mal kurz schon mal eine Vorwarnung geben. Ich habe heute schon den Temptation Island Content vorproduziert für nächste Woche. Denn nächste Woche kommt ja in der echten Welt, nicht in unserer Wir hinken hinterher Podcast-Welt, kommt ja nächste Woche in der echten Welt schon das Finale. Deswegen ist nächste Woche unsere Temptation Island Themenwoche auf Instagram. Und die solltet ihr nicht verpassen.
Das wird so geil. Dina, bester Content.
Ich danke dir. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche, Dina. Tschüss.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.